Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Sour Vinegar and Other Flavors hier in der Betriebskantine der Sauer-Essig-Gruppe. Wir freuen uns heute, zu Gast zu haben Dr. Sebastian Stiesel vom Fraunhofer Umsicht. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian. Zusammen, grüßt euch.
Sebastian, magst du dich selbst vorstellen? Magst du ein bisschen was erzählen, was du so tust, was dich so umtreibt, damit wir dich kennenlernen können? Wäre vielleicht prima.
Gerne. Mein Name ist Sebastian Stiesel. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Umsicht und beschäftige mich da mit Power-to-X-Technologien, sprich der Umwandlung von erneuerbaren Energien in andere Energieträger, beispielsweise Wasserstoff oder andere Derivate.
Du sagst Energie. Jetzt ist Energie ein großes und ein weites Thema.
Und sehr wichtiges auch, ja.
Magst du das spezifizieren für uns, wo du da gerade unterwegs bist?
Ja, genau. Also wir beschäftigen uns in der Arbeitsgruppe bei uns am Fraunhofer Umsicht mit der Kopplung von Industrien. Bisher arbeiten beispielsweise so eine Stahlindustrie oder eine Chemieindustrie, die arbeiten eigentlich für sich alleine. Und in Zukunft müssen wir eben gucken, dass wir diese Industrien besser vernetzen können, um einfach mit dem Kohlenstoff auch besser umzugehen. Beide Industrien emittieren CO2 momentan und wir möchten eben dahin kommen, dass wir mit unseren Technologien, die bezeichnet auch man auch als Power-to-X oder Carbon Capture and Utilization, also Kohlenstoffnutzung, stoffliche Kohlenstoffnutzung, dass man eben die Emissionen aus der einen Industrie mit einem Energieträger, beispielsweise Wasserstoff, zusammenführt, um dann eben verschiedene Produkte herzustellen, die man dann eben in der anderen Industrie nutzen kann. So können wir eben gewährleisten, dass man dann zukünftig den Kohlenstoff auch im Kreislauf führen kann, um dann wiederum bei der anderen Industrie den fossilen Kohlenstoff einzusparen. Das ist für uns ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt, da zukünftig eben zu schauen, wo kommt der Kohlenstoff her, dass er eben nicht mehr aus fossilen Quellen wie Erdgas, Erdöl oder Kohle entstammt, sondern wir neue Wege finden, beispielsweise aus Biomasse könnte ein Weg sein. Momentan beschäftigen sich einige Technologien auch damit, den Kohlenstoff aus der Luft zu filtern. Wir fokussieren so ein bisschen den Weg, an Punktquellen ranzugehen, wo Kohlenstoff unvermeidbar ist. Beispielsweise in der Stahlindustrie, wenn wir Stahl produzieren wollen, dann wird immer Kohlenstoff gebraucht, um wirklich guten Stahl herzustellen. Oder die Zementindustrie, da entsteht eben auch prozessbedingt CO2 und wird Kohlenstoff genutzt. Und wir möchten eben gucken, dass wir da quasi an den Schloten oben Deckel drauf machen und das CO2 dann eben nutzen, um damit Chemie zu machen.
Ich meine, ganz spannendes Thema, besonders in die ganzen CO2-Vermeidung und wie du schon sagst, halt um Kohlenstoff in so ein Cradle-to-Cradle-Geschichtchen zu bekommen. Wo stehen wir da heute? Ich meine, was ist der Stand, den wir heute da haben? Sind wir noch, dass wir sagen, wir sehen uns alles an, wir forschen, wir machen, was wir tun, aber sind wir schon in irgendeiner Richtung, in manchen Bereichen so weit, dass wir schon Lösungen gefunden haben, die auch wirklich eingesetzt werden können? Und hast du da Beispiele für?
Mhm. Also als Techniker selber muss ich sagen, dass wir schon unheimlich weit sind. Also ich komm ja vom Fraunhofer. Fraunhofer macht angewandte Forschung. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zu wissen. Alle Lösungen, die wir irgendwo entwickeln wollen, die dürfen nicht weit weg von der Realisierung, von der Umsetzung sein. Deshalb haben wir eigentlich in 95% unserer Projekte kooperieren wir eigentlich mit der Industrie da zusammen mit großen Konzernen. Okay. Und man muss sagen, dass eigentlich schon viele Technologien, die gerade so auf dieses Thema, auf diese großen Themen Wasserstoff oder dann eben Kohlenstoffnutzung einzahlen, schon relativ weit sind und jetzt gerade auch in der großtechnischen Erprobung. Großes Problem als Techniker oder als was wir gerade sehen als Forschende, ist einfach der regulatorische Rahmen momentan. Ne? Da sind viele Investitionen in solche großen Anlagen werden momentan noch zurückgehalten, weil die Investoren eben nicht genau wissen, wie sieht denn der zukünftige Energie- und CO2-Markt in 5 oder 10 Jahren aus. Und das hemmt so ein bisschen wirklich da auf die linke Spur, auf die Überholspur zu kommen. Von der Technik her, wie gesagt, sind wir da schon relativ weit und können schon einige Anwendungen wirklich großindustriell verbauen.
Wow, ist, glaube ich, vielleicht, weil es nicht mein primäres Schwerpunktgebiet ist, nicht so bekannt, um es mal so vorsichtig zu sagen, aber es klingt zumindest erstmal vielversprechend. Hat das was gerade sozusagen durch die Presse gegangen ist, dass CO2, ich sag mal, Emissionen auch teurer wird? Ist das eher etwas, was du sagst, was das ist dann, unterstützt euch eher oder macht es dann eher noch wieder etwas schwierig?
Also CO2 muss auf jeden Fall einen Preis bekommen, finde ich. Also wir müssen erstmal als Privatperson, finde ich, immer muss sich jeder erstmal an die eigene Nase packen und auch überlegen, muss ich zwei Autos in der Garage haben, wovon beide wahrscheinlich zu 95% nur rumstehen? Kann ich vielleicht auf gewisse Dinge verzichten? Das ist, glaube ich, ein Anfang. Man kann die Schuld immer schnell auf andere oder auf die große Industrie schieben. Aber letztendlich ist das ja auch immer Angebot und Nachfrage. Ne? Die Industrie produziert die Dinge auch, weil wir sie nachfragen. Ne? Und da denke ich mir, da sollte erstmal jeder für sich klären, ne? Kann ich irgendwo Dinge reduzieren, die dann zwangsläufig immer dazu führen, dass man, glaube ich, auch CO2 einspart. Meistens reden wir auch immer nur über eine Verlagerung. Ne? Wenn wir beispielsweise sagen, hier unsere Industrie, die wandert ab, die wandert irgendwo anders hin, wo die Bedingungen eben da sind, dass die da CO2 emittieren können. Ne? Und das macht das oder international gesehen einfach nicht besser. Ne? Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir einen Preis für CO2 haben, dass wir meistens merken die Menschen ja auch eigentlich erst, wenn sie zum Geldbeutel greifen müssen, ne? Und das dann schmerzt. Dann verändert man wirklich was im Leben. Ne? Und da, glaube ich, müssen wir schon ansatzweise merken und dann wird die Industrie irgendwo mitziehen. Ne? Ich sag mal, der rechtliche Rahmen, der kommt langsam leider, aber so die große Industrie, ob es jetzt die Braunkohlekraftwerke oder Steinkohlekraftwerke, die werden ja teilweise schon runtergefahren. Für die Schwerindustrie, Stahl, Zement, Chemie, haben wir auch schon CO2-Ziele festgehalten. Da läuft es ja nach dem Prinzip, dass eine gewisse Menge emittiert werden darf und die wird Stück für Stück in den nächsten Jahren verkleinert, sprich da auch wieder Angebot und Nachfrage, sprich der Preis wird steigen für CO2, nur der muss einfach auch merklich schnell steigen, nur weil wir auch einfach nicht mehr so viel Zeit haben, ist für uns auch ein ganz wesentlicher Punkt. Versorgungssicherheit ist sicherlich ein großes Thema, aber einfach auch die Zeitnot, die wir haben, um die Technologien umzusetzen.
Ich meine, jetzt in Sachen Innovation, ich meine, ich glaube, ein Thema oder ein Kommentar war auch Kopplung von Industrien in dem Moment. Kommen Industriezweige auf euch zu, beziehungsweise kommt ja die Aussage von außen zu sagen, wir möchten da weniger CO2 produzieren oder die Emissionen runterdrehen und dann setzt man da Projekte auf? Oder wie kommt man halt in diesen Kreislauf zu sagen, ich möchte jetzt gerne was ändern und wie mache ich das?
Ich würde beides sagen, ne? Beides so dieses Push und Pull. Ne? Also wir gehen teilweise hin, wenn wir Doktoranden haben, die sich mit coolen Themen befassen, dass wir wirklich auch auf Konferenzen, auf verschiedene Formate rausgehen und sagen, hey, liebe Leute, wir haben hier eine unheimlich spannende Technik entwickelt, die könnte für euren Zielkreis ganz spannend sein. Habt ihr Lust, mit uns in ein Kooperationsprojekt einzusteigen? Also den Weg gehen wir. Und was wir zunehmend momentan auch merken, ist ein ganz spannender Punkt, weil immer mehr Industrien, auch kleinere, ich sag mal, weiterverarbeitende Industrie, jetzt nicht unbedingt nur die große stahlerzeugende Industrie, auch die danach gelagerte Industrie, die eben diese Stahlprodukte nutzt, da kommen immer mehr auf uns zu und fragen eben an, welche Möglichkeiten haben wir, CO2 einzusparen? Könnt ihr uns quasi mal herstellerunabhängig beraten? Einfach weil die auch merken, das wird immer mehr ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Früher war es dann nur preisgetrieben. Heute kann man, glaube ich, ganz klar, wenn man sein Produkt eben claimen kann als grün oder nachweislich grün von XY geprüft, dann ist das einfach auch ein Wettbewerbsvorteil, ne? Wo wir Menschen oder wo ich auch die große Hoffnung habe, dass unsere Generation oder die Generation nach uns das auch ganz klar respektieren ist nicht das richtige Wort, aber auch ganz klar annehmen.
Ja, die Anerkennung da sein, das ist eben, dass nicht der Preis diktiert, sondern es ist am Ende ist es ein Paket, ne?
Du gibst es dann die nächste Generation ab, sozusagen, ne? Ich meine, das wissen wir alle, wenn wir noch weiter das tun, was wir heute tun, haben am Ende die Kinder und Enkelkinder und Urenkel, was auch immer, wie du es nennen willst, halt die Rechnung zu zahlen, sozusagen.
Ja. Das ist ganz lustig. Mein Vater kommt auch aus dem Energiebereich, der hat früher Bekohlung in Entnaschungsanlagen entwickelt. Und auch da finde ich das schon immer faszinierend, die großen Anlagen da zu sehen und mit Mathematik, Physik das Ganze rechnen dann. Das war immer mein Ding, deshalb wollte ich auch immer Ingenieur werden. Hatte aber natürlich damals nicht im Hinterkopf, dass da irgendwo ein Bottleneck ist, ne? Dass gar nicht mehr so viel Kohle da ist. Und so kam auch mein Werdegang dann irgendwo zustande, dass ich mich früh dafür entschieden habe, in den Energiebereich zu gehen, aufgrund meiner Freunde und meines Vaters auch. Habe aber dann irgendwann gemerkt, als ich ein Praktikum gemacht habe, dass man diese künstliche Photosynthese, dieses CO2 im Kreislauf zu führen, dass man das wirklich technisch nachstellen kann. Und als ich da das erste Mal von gehört hatte, hat mich dann eigentlich so gepackt, dass ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt weiternehmen, das Thema. Und genau, bin dann auch zum Fraunhofer gegangen und habe dieses Thema da auf den Tisch gelegt und gesagt, hier, da würde ich gern zu forschen. Ne? Und ja, dann cool, ja. Musste man auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Aber auf Deutsch gesagt, muss das, also die Industrie muss auch die Bude einrennen, oder? Um Forschungsprojekte mit euch gemeinsam zu machen, oder?
Also wir haben auf der einen Seite die Industrie, die davon jetzt möglichst schnell auch profitieren will und die Know-how hat. Die sagen, wir bauen jetzt wirklich Fließbänder hier auf, die diese Anlagen dann wirklich produzieren. Und wir haben auf der einen anderen Seite natürlich die Industrie, die sagt, wir möchten eben diese Technik verbauen, damit wir jetzt CO2 einsparen. Ne? Und für die erstgenannte Industrie ist gerade so dieses Upscaling von Elektrolyseuren ganz spannend. Elektrolyseure sind die Einheiten, die aus Wasser und Strom Wasserstoff und Sauerstoff herstellen. Und da merken wir momentan auch ein Riesenaufkommen oder ein Riesenindustriezweig, der sich da ausbilden wird in Zukunft.
Wir haben ja damals über E-Mobilität gesprochen und jetzt natürlich über Wasserstoff natürlich als nächsten Punkt. Wie siehst du da die Entwicklung, beziehungsweise wann könnte man damit rechnen, wirklich das Transportwesen in Richtung Wasserstoff zu schubsen, wenn ich das einfach mal so jetzt rausgreifen. Also ich meine, ich weiß, man muss natürlich Versorgungslinien haben, man müsste theoretisch natürlich auch tanken können und sonstiges, aber an welchem Horizont kann man sowas sehen?
Ja, ich glaube, man muss auch tatsächlich bei der Anwendung unterscheiden. Ich hätte auch niemals gedacht, dass die Batterietechnik so Riesensprünge macht, wie sie es in den letzten 10 ja, Jahren gemacht hat. Ne? Ja. Deshalb würde ich auch immer sagen, oder das war auch irgendwo immer ein Punkt, wo wir gesagt haben, man muss standortabhängig gucken und anwendungsbezogen auch einfach gucken. Es wird niemals eine Lösung geben, die für alle Anwendungsfälle irgendwie die richtige Lösung sein wird. Ne? Das würde ich auch nicht vom Wasserstoff behaupten. Wir haben so ein paar Industriezweige, wo Wasserstoff unbedingt kommen wird. Stahlindustrie, Chemieindustrie, da wird heute schon Wasserstoff genutzt. Der ist nur eben nicht so CO2-arm wie grüner Wasserstoff. Aber so im Mobilitätswesen würde ich sagen, so der Individualverkehr, der wird wahrscheinlich elektrisch bleiben, also auf Batteriebasis. Da kann ich auch nur, wenn ich mein eigenes Nutzerverhalten sehe, ich fahre, weiß nicht, 30 Kilometer zur Arbeit und 30 Kilometer wieder zurück, da ist eine Batterie noch nicht halb leer gezogen. Ne?
Ja, ich denke, das wird sowas wie, keine Ahnung, irgendwann wie Schwerlastverkehr oder so, dass das eine Wasserstoffanwendung wird. Aber ja, genau. So wie du sagst, nee, das, genau. Was wir so privat wegfahren, vielleicht auf sagen, weil, ja, wann fährt, also ich weiß auch nicht, mein eigenes Auto, wann das mal den Kreis größer 300 Kilometer um mein Zuhause, das passiert 3-4 Mal im Jahr, ne?
Wenn du in den Urlaub fährst oder Gott weiß, wohin fährst, ja, das habt ihr recht mit,
ja. Ja. Ja, und das kann man ja auch planen, wenn man in Urlaub fährt, dass man dann da die eine oder andere E-Ladesäule anfährt. Aber ich glaube tatsächlich auch für den Schwerlastbereich wird sich wahrscheinlich eher Wasserstoff durchsetzen oder werden wir zumindest einen großen Anteil an wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sehen. Die fahren ja dann auch oft mit einer Batterie und einer Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle dient dann meistens als Extender irgendwo, als Verlängerung, dass man eben noch eine größere Reichweite hat. Deshalb glaube ich, dass sich da schon das Ganze abzeichnen wird, dass man da zukünftig einen Wasserstoff tanken wird. Einfach aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und welche Anwendung ich eigentlich auch noch immer ganz spannend finde, ist so im Zugwesen oder im Schienenverkehr generell.
Ja, das hab ich auch schon gedacht, ja.
Ja, da gibt es auch ganz, ganz nette Studien zu, welche Strecken in Deutschland oder Europa elektrifizierbar sind. Da würde ich auch immer sagen, super, unbedingt sofort elektrifizieren, aber da ist halt auch ein Großteil an Strecken, der nicht elektrifizierbar ist. Und da glaube ich zum Beispiel auch, dass sich da so eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff dann durchsetzen wird.
Ja, stimmt natürlich, ne? Wenn man im ersten Blick nur natürlich die Bahn, wenn ich sie vor Augen habe, dann bin ich gedanklich im ICE und auf einer Elektrostrecke, ja. Aber oder elektrifizierten, aber ja, wie viel kleine oder Strecken gibt es, wo es dann doch noch aktuell die Diesellok braucht.
Schön, dass man jetzt theoretisch schon eine Lösung in Sicht hat, wo man sagt, okay, die könnte diese Lücke füllen, ne? Also ist, finde ich schon sehr spannend.
Ja.
Wenn du jetzt sagen würdest, was wären für dich aktuell die spannendsten Innovationen, die du vor der Nase hast, wo du sagst, okay, das sind meine, ich will nicht sagen Top 5, aber wo du sagst, okay, da ist das meiste Potenzial gerade hinter?
Boah, also wir gucken aus der angewandten Forschungssicht, gucken wir ganz stark gerade auf die Wasserstofferzeugung und Wasserstoffspeicherung. Wasserstofferzeugung, da werden eben diese Elektrolyseure eingesetzt und für diese gute Wasserspaltung braucht man Katalysatoren und diese Katalysatoren sind momentan noch aus Platin oder Iridium, sprich Rohstoffe, okay, die auch nicht beliebig zur Verfügung stehen. Und da gucken wir momentan ganz stark drauf, dass wir da eben Substitute finden, die eben nicht begrenzt sind, einfach weil wir solche riesigen Mengen an Elektrolyseuren und dann an Platin und Iridium bräuchten, die haben wir auf der Erde auch gar nicht zur Verfügung. Das heißt, da gucken wir unheimlich stark drauf, können wir da irgendwelche Materialien einsetzen, die eben nicht so die nicht so ein Bottleneck darstellen. Ne? Der andere Punkt ist, hatten wir auch gerade schon mal angesprochen, die Infrastruktur vom Wasserstoff, also die Verteilung vom Wasserstoff. Da ist sicherlich die Pipeline am einfachsten. Nur hat man da natürlich wieder große Herausforderungen, was Genehmigungsrecht etc. angeht oder die Umrüstung bestehender Pipelines, sodass wir uns auch verschiedene Transportmöglichkeiten angucken, von gasförmig, flüssig über den Feststoff auch. Ich glaube, da sind auch noch große Entwicklungspotenziale. Aber ich würde eigentlich sagen, die Nummer eins bei mir ist, um nämlich wirklich CO2-freien Wasserstoff zu haben, brauchen wir erstmal CO2-freie Energie. Da kommen wir nicht drum herum. Und das ist so ein Punkt, PV-Energie, Windenergie, die sind halt zeitlich, örtlich immer begrenzt. Da gab es jetzt vor kurzem gab's noch ein, zwei Erkenntnisse aus der Kernfusion. Da ist sicherlich ein großes Thema, da sind wir jetzt auch keine Spezialisten drin, ne? Da beschäftigen wir uns auch nicht mit momentan. Aber ja, wir müssen einfach gucken, dass wir die großen Energiemengen, die wir dann in Zukunft brauchen, auch wenn wir die dann zu Wasserstoff umwandeln wollen, aber diese großen Energiemengen, die müssen eben CO2-frei sein. Ne? Und das ist, glaube ich, ein riesen Forschungsthema, wo man sich immer mit beschäftigen muss. Ne? Und da sind auch solche kleineren Wirkungsgradsteigerungen bei der PV-Energie beispielsweise, die Kollegen von Fraunhofer, die forschen da auch intensiv dran, sind schon unheimlich wichtig. Ne?
Was glaubst du, was fehlt, um da weiter voranzukommen? Ist es sozusagen die Industrie, die mehr forschen muss? Ist es der Druck, die Öffentlichkeit oder wie soll ich sagen, aus den, ja, nicht immer alles in die Regierung schieben, aber werden genug Mittel dafür heute bereitgestellt oder sagst du, da muss noch viel, 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 viel mehr passieren? Auch aus der Industrie selbst, die da erkennen muss, dass da Potenzial da ist.
Ja, mich stört momentan eigentlich dieses Tempo, mit dem wir voranschreiten. Das ist halt einfach viel zu langsam. Ne? Werden Mittel bereitgestellt? Ja. Über verschiedene Förderinstrumente, über verschiedene Ministerien, Investitionsförderung oder auch Betriebskostenförderung. Sprich, ich bekomme nicht nur Geld, wenn ich den Elektrolyseur einmal hinstelle, sondern ich bekomme auch Geld, wenn ich den betreibe, ist momentan ein großes Thema, diese OPEX-Förderung. Aber die ganzen Prozesse, die dahinter liegen, ne, oder auch so eine Windkraftanlage dann aufzubauen, ne, man muss sich dadurch ein Genehmigungsverfahren kämpfen, was irgendwie mehrere Jahre, 5, 8 oder 10 Jahre dauert. So werden wir den Kampf gegen den Klimawandel einfach nicht gewinnen, ne, wenn die Prozesse, die ja letztendlich nur, heißt nur, aber die irgendwo Papierarbeit sind, ne, genehmigungsrechtliche Prozesse, ja, die dann, das dauert einfach zu lange. Ne, da müssen wir einfach Gas geben. Und da machen uns andere Länder momentan einfach auch was vor. Ne, die sind da viel schneller. Ne. In Amerika gibt es jetzt Beispiel den Inflation Reduction Act. Das ist ein Instrument, das geschaffen wurde. Damit beschleunigen die ihre ganzen Entwicklungen, ne, und einfach auch den Aufbau von den Anlagen und auch gerade insbesondere den Aufbau von Wasserstofftechnologien, weil die da so eine super Beförderung auf den Betrieb von Wasserstoffanlagen bekommen, sodass viele unserer Kunden momentan auch sagen, ich gehe jetzt in die USA und baue da eine Elektrolyse auf, da kriege ich nochmal 3 Euro.
Ja, das ist richtig, ja. Aktuell.
Ja. Ich meine, bei dem müssen wir einfach aufpassen.
Ich weiß noch nicht, ob uns da Hoffnung geben soll, das, was da gerade jetzt am letzten Wochenende passiert ist mit der Inbetriebnahme des Energy-Terminals. Ich meine, das ist ja schon für deutsche Verhältnisse.
War für Deutschland sehr schnell.
Sehr schnell, ne? Aber ja, Ich habe mal nicht die Hoffnung, dass das sofort aufs Große skaliert wird oder dass das auf einmal durch sämtliche Behörden einen Ruck geht und sagt, okay, wir beschleunigen oder wir verschlanken unsere Genehmigungs- oder unsere, ja, was auch immer, Prozeduren. Ne? Ich meine, jeder kennt das selbst. Ich weiß nicht, wie lange ich drauf gewartet habe, auch für die kleine eigene PV-Anlage auf dem Dach die Genehmigung beziehungsweise auch die Bewilligung einer Förderung zu bekommen. Das, die Anlage hätte schon ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher laufen können.
Also ich meine, ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise das nicht das richtige Ingenieurswesen bei uns haben. Ich bin wirklich dann, wir brauchen einfach lange für Prozesse und Genehmigungen. Und das ist natürlich spannend, dass Sebastian, dass wirklich in dem Moment die Staaten, also USA, da einen Ruck nach vorne macht. Und ich finde es auch heikel natürlich, dass die anderen Läden jetzt sagen, also Industrie, oder dass sie sagen, okay, ich baue dann eine Fabrik in Staaten, weil da kriege ich halt den Support, den ich vielleicht brauche, ja.
Ja, ist momentan leider so. Und zu den LNG-Thema finde ich zum Beispiel auch noch, weil ich mir auch ein paar Nachforschungen betrieben hatte, das LNG, was wir jetzt als erstes bei uns als erstes in Wilhelmshaven ankommt, ist halt auch nicht so toll und sauber, wie wir uns das vorstellen. Ne? Die ganzen Prozesse bei der LNG-Gewinnung dann unten in Katar oder sonst wo, die sind also auf gar keinen Fall irgendwie als grün zu bezeichnen. Ne? Sprich, da reden wir jetzt eher über das Thema Versorgungssicherheit. Ne? Wir
bekommen genau.
Mit mehr Energieträger. Ne?
Aber nachhaltig ist halt nicht. Was du schon gesagt hattest. Ja, wir verlagern das, wir sagen, okay, bei uns haben wir es grüner gemacht. Da bin ich wieder beim Thema ein bisschen Greenwashing, aber wir verlagern es halt in einen anderen Staat, weil wir es da halt mit anderen Gegebenheiten bekommen haben. Ne? Ja, und besonders jetzt, ich meine, Energiesicherheit, ich meine, wir haben die ganze Diskussion natürlich mitgekriegt, was gerade in Europa los ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich das natürlich in irgendeiner Weise wiederholt, vielleicht irgendwann. Und dann umso mehr müssen wir natürlich gucken, dass es bei uns halt, dass wir in der Infrastruktur und in der Energiesicherheit, dass wir natürlich da auf guten Füßen stehen. Ich meine, würdest du sagen, da haben wir die Zeichen zumindest erkannt, in welche Richtung wir gehen jetzt, wir gehen müssen, auch in so Dingen, dass wir gesagt haben, wir bauen ein LNG-Terminal und dass wir halt auch mehr von der Industrie in die Richtung gehen wie Wasserstoff. Also Brennstoffzelle etc. pp. Haben wir die Zeichen erkannt? Weiß ich nicht.
Ja, ich hoffe eigentlich, dass wir erkannt haben, dass wir uns nicht wieder von einer Quelle so abhängig machen sollten. Das ist für mich so ein ganz wesentlicher Punkt, dass man wirklich diversifiziert und guckt, welche Eingänge an Energie und in welcher Form können wir alle stemmen. Ne? Und da wird es verschiedene geben. Ne? Wir werden Wasserstoff importieren aus verschiedenen Ländern, bin ich fest von überzeugt. Werden auch LNG natürlich zukünftig importieren. Großes Thema ist momentan noch Ammoniak als Carrier, als Träger von Wasserstoff. Den werden wir auch zukünftig importieren. Wir werden auch teilweise selber vor Ort erzeugen müssen. Ne? Ich finde auch diesen Punkt, dass wir Windkraftanlagen hier stehen haben aktuell, die sich nicht drehen dürfen, weil das Netz gerade den Strom nicht braucht. Ne? Oder wir den Strom dann verschenken müssen an andere Länder, wo ich mir sage, okay, das ist so ein absolutes No-Go. Ne? Das ist für mich auch eins der ganz großen Themen, wo ich mir denke, okay, da sind irgendwie Steuermittel noch reingeflossen von uns allen. Da wurde dann mit Ach und Krach nach zig Jahren Genehmigung wurde so eine Windkraftanlage dann dahingesetzt und die darf sich jetzt nicht drehen, weil ich gerade physisch in dem kleinen Bilanzkreis keinen Strom brauche. Ne? Ja, Herrgott, dann muss ich mir da eine Elektrolyse hinstellen, Wasserstoff produzieren und den Wasserstoff halt selber speichern. Ne? Auch wenn der im Vergleich zu einem Wasserstoff, der irgendwo aus dem Oman kommt, dann teurer ist, aber ich habe die Kilowattstunden einfach nicht verschwendet, ne, oder verschenkt. Und das ist für mich auch so ein Thema, wo na, alle mal kommen, ja, wir müssen über den Wirkungsgrad reden, ja, aber wenn wir gerade zu viel Energie an einem gewissen Knotenpunkt haben, dann müssen wir einfach auch selber Wasserstoff vor Ort erzeugen. Ne? Und da hoffe ich, dass wir einfach eine gesunde Balance in Zukunft finden zwischen Import, Eigenerzeugung und den Mix an verschiedenen Energieträgern. Ne? Dass wir uns da auch einfach nicht so abhängig machen von einer Quelle. Ne? Es wird auch nichts bringen, wenn wir jetzt sagen, wir importieren jetzt einfach 90% des Wasserstoffs dann aus dem Oman oder sonst woher aus Katar. Da haben wir dasselbe Problem. Ne? Wenn dann irgendwann in 10, 20, 30 Jahren jemand sagt, nee, ihr kriegt jetzt keinen Wasserstoff mehr, dann stehen wir auch wieder am selben
Punkt. Genau, also
ich hoffe, das ist so.
Ja, ich glaube, es ist eine gute Chance, ne, dass man das, was da, wie wir uns in der Vergangenheit versorgt haben und dass wir das wirklich erkennen und uns breiter aufstellen und aber auch nachhaltiger, ne? Und die Chance zu nutzen und vielleicht auch, ja, hoffentlich die Mittel, die da sind, nutzen, damit man die notwendigen Technologie entwickeln kann und vor allen Dingen dann skalieren kann und groß machen kann.
Logisch. logisch nutzen, ja. Ne? Also. Nein, ich glaube, das Thema, ich meine, um Gottes Willen, man bekommt es natürlich aus Nachrichten mit, man liest ein bisschen drüber, man ist jetzt natürlich kein Fachmann, aber natürlich ist für uns Versorgungssicherheit und Energie halt auch, besonders in den unklaren Zeiten, in denen wir gerade so ein bisschen stecken, ein Riesenthema. Und ich glaube, das interessiert einfach nur. Und Sebastian, da hast du für mich jetzt gerade eine sehr gute, klare Meinung und auch logische, wenn ich das sagen darf.
Vor allen Dingen auch, ich finde, ein bisschen, wie soll ich sagen, motivierende, ne? Nicht einen Kopf in den Sand stecken, sondern ich glaube schon, dass wir auch Technologien vielleicht heute schon entwickelt haben, vielleicht noch nicht in der Größe oder in der skaliert haben, aber dass es einen Ausweg geben wird oder geben kann. Und dass wirklich Forschung uns da auch hilft.
Das unheimlich. Ich glaube halt auch einfach, dass wir schon unheimlich tolle Ingenieure, ne? Früher Made in Germany war früher ein ganz klares internationales Qualitätssiegel, ne? Wenn nicht das Qualitätssiegel irgendwo für technische Innovationen, ne? Und dann haben wir früher in einem, weiß nicht, im fossilen Zeitalter dann geschafft, das sollten wir auch in einem erneuerbaren Zeitalter schaffen, ne? Und da ist einfach ganz wichtig, einfach die Leute auch davon zu überzeugen und denen auch zu zeigen, hey, ihr könnt bei diesem großen Thema mitspielen. Ne? Ich leite neben meiner Position bei Fraunhofer noch ein Spitzencluster in NRW und da versuchen wir so die ganzen mittelständischen Betriebe, die wir in NRW haben, zusammenzubringen und denen einfach deutlich zu machen, hey, mit eurer Technologie, die ihr entwickelt, könnt ihr auch in der großen Wasserstoffwelt mitspielen. Ne? Ob es eine Steuerungsanlage ist, ob es ein Wärmetauscher ist, ob es spezielle Rohrleitungen sind, den versuchen wir einfach auch so dieses über den Tellerrand und Scheuklappen zu öffnen, mitzugeben und zu sagen, hey, ihr könnt da mitwirken. Ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen das auch erkennen, ne? Und dann sagen, hey, da wollen gerade so viele auf grüne Technologien umsetzen, ich habe hier eine Komponente, ich kann da irgendwo ein Stück zu beitragen.
Ja, und die Leute, dann die Firmen auch zu vernetzen, um vielleicht gemeinsam was groß zu machen. Ne?
Das ist der Punkt halt, ne? Zusammen was erreichen, weil man hat im Grunde alle das gleiche Ziel, die meisten zumindest.
Ja. Ja, das haben wir auch in zwei Projekten, die bei mir gerade laufen, haben wir auch gesagt, unter dem Slogan, Wasserstoff kann man nicht alleine denken. Da wird auch kein etwas bringen da, ne? Wasserstoff, ich stelle mir jetzt eine Elektrolyse hin, produziere Wasserstoff. Ich muss halt auch einen Abnehmer haben, ne? Oder jemanden, der speichert oder irgendwie nutzen kann. Ne? Und aber die Leute erstmal an einen Tisch zu kriegen, ne? Und die dann davon zu überzeugen, zu sagen, hey, wir gehen den Weg, das kostet vielleicht ein paar Euro mehr am Ende der Reise, aber wir haben so dieses Thema, war zum Beispiel vor Corona oder vor der Ukraine-Krise gar kein Thema, Versorgungssicherheit. Und da muss man teilweise wirklich sagen, die Leute haben mich belächelt, als ich mit der Wasserstoff-Idee in einem dezentralen Gewerbegebiet ankam. Und ich sage, Mensch, Diesel, ist ja alles viel zu teuer und das dauert ja alles noch Jahre. Ich sage, nee, also die Technik ist schon da, wenn ihr wollt, können wir starten. Ne? Ihr würdet sogar eine Förderung vom Staat bekommen. Ja, aber hin und her, ne? Da waren zu viele Risiken. Jetzt brennen die uns die Bude ein, weil die sagen.
Ich muss sagen, irgendwann sagt, Moment, da war nicht. Doch dieser Herr Stiesel, doch hol doch mal die.
Der hat doch was vorgestellt.
Ja, ruf den doch mal an. Genau. Lustigerweise ist es tatsächlich so, ne, dass die Leute dann wirklich sagen, wie komme ich denn jetzt an meinen Energieträger dran? Ne? Wo wir dann sagen, hey, ne, wir haben euch ja vor 5 Jahren schon gesagt, ihr hättet die Kiste jetzt da stehen und die würde jetzt laufen.
Das muss man vielleicht auch in Zeiten bedenken, wenn das Problem halt nicht vor der Tür steht und anklopft. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber ist immer so.
Wann hast du dir Gedanken gemacht über deine Grasbärenwehrtherme zu Hause anstatt einer, weiß ich nicht?
Warte, lass mich kurz überlegen. Das war, glaube ich, im Laufe dieses Jahres. Ja, gut, es ist so. Ja. Ne? Ich meine, natürlich machst du dir keine Sorgen, wenn alles gut ist. Ne? Aber ich meine, da sieht man wieder, man muss auch an Innovationen und neue Technologien denken, wenn vielleicht gerade in dem
Moment alles gut ist.
Wenn es gut läuft,
ja. Ich glaube, wir können sicherlich noch viel weiter reden. Sebastian, ich finde das wirklich inspirierend. Da übrigens der Hinweis an dieser Stelle, der Kontakt zu Sebastian wird verlinkt in den Shownotes. Also wer natürlich da Kontakt aufnehmen möchte, ich hoffe, das ist okay für dich, Sebastian, der kann dich erreichen.
Sehr gerne. Wir haben auch von Fraunhofer schon unterschiedlichste Formate gehabt. Ne? Da sind wir für alles offen. Vielleicht noch so ein Beispiel. Wir hatten mal ein Format Wissenschaft trifft Wirtshaus. Da möchte ich unbedingt für werben. Wer da Bock drauf hat.
Ingo.
Wir haben sowas schon mal gemacht, dass wir... Genau. Wir sind in eine Kneipe eingefallen und haben die Leute, die am Tresen saßen, gefragt, ob wir die normalverständlich von einem Thema überzeugen können oder ein Thema erklären dürfen. Und wenn wir da mal jemanden hatten, der ja gesagt hat, dann haben wir unsere Folien tatsächlich rausgeholt und beim Bier unser Thema erklärt. Und finde ich immer noch ein unheimlich cooles Format.
Das ist witzig.
Müssen wir aufleben lassen.
Ja.
Ist so die Frage, wie spät du in die Kneipe reinläufst, muss halt ein bisschen.
Ja, muss wahrscheinlich vor 11 sein oder so, weil dann.
Ja, bitte. Obwohl, oder später, kann auch umso lustiger sein. Und informativ, ja.
Ey, cool. Dann werden die Verträge direkt unterschrieben.
Ach, ah.
Ja. Was? Das habe ich gestern unterschrieben? Stimmt gar nicht.
Ich habe es auf Video. Oh. Ja. Also ich bin, ich fand es super. Ich glaube, ich gehe informierter jetzt raus hier. Vielleicht auch ein bisschen mit offenen Augen. Wie wir ja auch immer sagen, wir haben unsere kleine Kantine, wo wir unseren Podcast immer aufnehmen. Und dann geht es natürlich auch immer in die Frage, auch für Sebastian, ob man da eine lustige Anekdote hat in Bezug auf Kantinenleben oder Essen gehen, weil
ich denk, das Fraunhofer hat auch eine Kantine.
Bestimmt.
Leider nicht mehr.
Oh, leider.
Okay.
Aber es gab tatsächlich mal eine skurrile Geschichte, an die ich denken muss.
Jeder hat eine.
Ja, da hat mich jemand auf einer Konferenz angesprochen und gefragt, ob wir uns denn mal nächste Woche zu einem Mittagessen treffen können, um einfach mal so ein bisschen mehr zu erzählen und zu erfahren. War tatsächlich russischer Herkunft der Herr auch. Der hat mich dann die Woche drauf hat er mich zum Essen eingeladen. Da sind wir dann ganz in der Nähe bei uns essen gegangen und da kam ich dann schon in ein Restaurant rein und gefühlt stand schon das ganze Restaurantteam da und sagte, ja, sie werden schon erwartet, sie dürfen dahin in die Ecke gehen. Und dann durfte ich in die hinterste Ecke gehen und hat der Herr dann auf mich gewartet mit sämtlichen Speisen, die man, glaube ich, als Vorspeise bestellen konnte. Zwei große Biere standen da schon. Und der ist auch sofort ins Eingemachte gegangen und hat mir dann zwei USB-Sticks da hingelegt und gesagt, er fände es ganz toll, wenn ich die beiden USB-Sticks jetzt gleich sofort in meinen Rechner schieben würde und alles rüber kopieren würde. Okay. Was so für dieses Power-to-Gas-Thema interessant wäre. Ja, mit der Situation konnte ich einfach nicht ganz so gut umgehen. Ich wusste nicht, wie ich mich da verhalten soll. Danke für
die Informationen, die Sie haben, bitte.
Ja. Genau. Hab mich dann zur Toilette verabschiedet und habe tatsächlich den Hinterausgang dann gewählt.
Oh Gott, das war klug, genau.
Ja. Yes. Der Herr hatte natürlich nur meine Telefonnummer und hat mich noch zigmal angerufen. Und irgendwann ist lustigerweise dann meine gute Kollegin, mittlerweile Professorin, ist da ans Telefon gegangen, hat sich immer mit Vorzimmer Stiesel gemeldet, bis der Herr dann irgendwann keine Lust mehr hatte, nur noch mit dem Vorzimmer zu telefonieren. Und irgendwann hat er dann sein gelassen. Aber die Geschichte war ziemlich skurril, weil er echt sehr hartnäckig war und gestalkt hat.
Gut, dass er nur angerufen hat und nicht, ich weiß nicht, was passiert wäre oder wenn er wieder persönlich vor dir stehen würde.
Ja.
Das ist ja schon das ist krass,
sehr skurril. Ja, ja, cool reagiert.
Ja, gut, Infos, ne? Abgreifen und USB und gut, ne?
Ja. Auch so die Art und Weise, ne? So dieses Protzige dann da, ne? Das Restaurant da zu informieren und weiß nicht. War ganz skurril.
Ja, wow. Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Witzig. Ich glaube, an dieser Stelle.
Kommt auf eine gute Top 10, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle bleibt uns erstmal nur, uns zu bedanken, oder? Für dieses.
Richtig.
Danke für das informative Gespräch. Danke.
Gerne.
Ja, und wie gesagt, wer Bock auf mehr Informationen von dir hat, findet es in den Shownotes. Und ansonsten, ja, danke dir, Sebastian. War hochinteressant.
Danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Ja. Danke fürs Gespräch.
Immer drauf los, wenn ja. Fragen da sind, gerne melden.
Ich freue mich, Dankeschön.
Mal drüber zu reden.
Okay, also, danke dir.
Danke dir.
Ciao. Bis dahin.